noch schnell die Stoppuhr einschalten, dass ich auch schön in der Zeitvorgabe bleibe. Stoppuhr. Ich halte mich offen. Ende offen. Schon praktisch eigentlich, diese kleinen Dinger. Um die soll es heute ein bisschen auch gehen, unter anderem. Thema wird sein, ganz für Gott. Und dann zwei Teile, genau genommen sogar drei, einmal Ziele und einmal Ablenkung und dann nochmal Ziele im Leben eines Christen. Also eins vorweg, das soll keine Streitpredigt werden gegen irgendwelche technischen Innovationen, falls ihr das denken solltet später. Es soll einfach eine Predigt sein, ich möchte darauf hinweisen, dass es gut ist, eigene Gewohnheiten zu hinterfragen. Wie gehe ich mit Dingen um? Schauen wir uns mal den Leittext an, den wir haben. Epheser 5, 15 bis 17, ich lese ihn mal vor. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wir werden später nochmal genauer diesen Vers auseinandernehmen. Zuerst mal, in den ersten beiden Teilen gehe ich mal noch auf andere Rahmenbedingungen ein. Aber das ist ein super wichtiger Vers für jeden von uns. Falls ihr ihn noch nicht markiert habt, könnt ihr das gerne machen in eurer Bibel, dick und fett anstreichen. Also ich habe ihn schön gelb gemacht, ich finde ihn sehr, sehr wichtig. Gut, warum rede ich überhaupt über Ziele und über Ablenkung? Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was Ablenkungen sind. Aber die Jugendlichen da unten oder die Kinder, wie auch immer, die wissen es ziemlich genau. Wir lassen uns in unserem Leben ziemlich viel von Dingen ablenken. Vor allem heutzutage durch das Smartphone. Jemand schon mal das Wort Smombie gehört? Also ich kannte es vorher nicht. Die Jugendlichen werden es kennen, weil das war Jugendwort 2015 gewesen. Smartphone plus Zombie gleich Smombie. Ich fahre selbst mit dem Bus und mit der Bahn zur Arbeit. Ich erlebe jeden Tag, wie rundherum mehr und mehr Smombies sitzen. Die haben nicht nur das Smartphone vor den Augen, sondern die haben auch noch zwei Stöpsel auf den Ohren. Die kriegen nichts mit. Die sind gesellschaftlich tot. Und das ist eigentlich ein trauriger Zustand. Das wird mehr und mehr. Wir nutzen jegliche Zeit für Candy Crush oder für Clash of Clans oder für irgendwelche Spiele, die man spielen kann. Ja, viele nutzen es auch für WhatsApp. Die Frage, ja, ob es da nützlich ist oder nicht, ist fragwürdig. Aber es fällt auf, dass immer mehr Menschen so herumlaufen. Diese Dauerablenkung, die führt letztlich dazu, dass die Menschen fast keine Ruhezeiten mehr haben. Wir haben kaum noch Zeit zum Nachdenken. Und gerade für uns Christen ist doch diese Zeit der Ruhe so wichtig zum Reflektieren über unser eigenes Leben, über unser eigenes Denken. Wir brauchen Ruhe, um mit Gott zu reden, im Gebet stille zu werden, sein Wort aufzuschlagen, geistliche Ziele auch mit Gott zu vereinbaren. Zum Thema, genau. Also wie gesagt, ich will das Ganze in drei Teile aufteilen. Erstmal, erstmal gibt es biblische Vorbilder für ein zielorientiertes Leben, ist das überhaupt sinnvoll? Dann, wie kann uns das Smartphone von diesen Vorbildern, also von diesen Zielen ablenken? Und dann, wie kann ich ganz persönlich so ein zielorientiertes Leben leben? Das Thema redet auch ganz direkt zu mir selbst natürlich. Ich habe jetzt nicht so viel mit dem Handy, aber man findet tausend Dinge, die einen davor ablenken, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber Gott hat einen Plan mit meinem Leben und mit deinem Leben. Lasst uns diesen Plan anpacken, mit Gott in die Zukunft gehen. Gott will uns führen. Lasst uns nicht ständig abgelenkt sein von irgendwelchen Belanglosigkeiten. Unsere Vorbilder. Ich habe die Präsentation recht kurz gehalten, da sind immer nur die wesentlichen Bibelverse drauf. Der Rest rundherum erzähle ich selbst. Unsere Vorbilder. Wir fangen an mit Gott. Hier steht Jesaja 46, Vers 11. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant ich vollbringe es auch. Gott entwirft Dinge. Er plant oder berät, das ist das gleiche Wort, Dinge. Und dann führt er sie auch aus. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Gott kann das aber auch. Gott ist allwissend und er ist allmächtig. Seine Pläne sind vollkommen. Er wird seinen Willen exakt ausführen. Er wird genau vorhersagen. Das macht er auch sehr gern, dass er vorher schon sagt, wie die Zukunft sein wird. Und genauso wird er es auch machen. Das ist natürlich ein Vorbild, welches wir so für unser Leben gar nicht einhalten können. Deswegen kommen wir mal zum nächsten Punkt. Jesus Christus. Er ist immer noch Gott, aber er ist immerhin Mittler zwischen Gott und Menschen. Er war selbst Mensch hier auf der Erde. Er kommt uns schon ein ganzes Stück näher. In Johannes 4, 34 lesen wir, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Gott wusste also klar, Jesus Christus wusste klar, was er hier auf der Erde in Abhängigkeit von Gott tun will, und das war der Wille Gottes, den wollte er tun. Hat er dieses Ziel erreicht? Wir lesen im selben Evangelium, Kapitel 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jesus Christus hat alles vollendet. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hatte ein Werk von Gott gehabt und er hat es ausgeführt bis zum Schluss. Klar, sagen wir jetzt, Jesus Christus ist auch Gott. Immer noch unmöglich für uns, das zu schaffen. Jesus, der kennt die Zukunft, der wusste genau, was passieren wird. Und Jesus kennt auch wirklich die Gegenwart. Wir kennen ja immer nur einzelne Details. Der wusste alles, der kannte die Gedanken von anderen Menschen. Der konnte natürlich gut handeln. Aber schauen wir uns als nächstes mal an, was die Bibel sagt zum Gläubigen, zum einfachen Christen, der Jesus Christus nachfolgen will. Lebt und handelt der Gläubige aus Sicht der Schrift zielorientiert. In Römer, wir haben hier einen anderen Vers, okay, ich fange erstmal an, einen anderen Vers, Römer 8, 29, müsst ihr jetzt nicht nachschlagen. Denn die Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, er hat uns vorher bestimmt, Gott hat uns Menschen vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes, Jesus Christus, gleichgestaltet zu werden. Das ist schon mal eine ganz klare Zieldefinition. Wie sollen wir werden? So wie der und der. Nicht wie irgendein anderer Mensch, sondern so wie Jesus Christus, in seinem Wesen natürlich. Nicht mit den Wunderkräften, sondern so, wie er gehandelt hat, wie er voller Liebe war, was wir heute Morgen in der ersten Stunde schon hatten. So sollen wir auch gesinnt sein. Ja, was bedeutet das für mich jetzt nochmal persönlich? Und dann kommen wir zu dem Vers, den ich hier stehen habe, 2. Petrus 3, 18. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist der Auftrag, wir sollen wachsen. Wie wächst man? Erstmal, wie wächst eine Pflanze? Ja, die brauchen Sonne und Wasser und die brauchen auch CO2. Noch gibt es ja zum Glück CO2. Wir wissen natürlich, die Umweltaktivisten, die wollen es abschaffen, aber noch ist es vorhanden. Was braucht der Mensch für Wachstum? Brot und Wasser. Was zu essen und was zu trinken. Und was brauchen wir fürs geistliche Wachstum? Genau das Gleiche. Brot und Wasser. Brot als das Wort Gottes, Wasser als den Geist Gottes, als den Heiligen Geist. Diese beiden wirken in uns, mit den beiden müssen wir uns beschäftigen. Tief das Wort studieren und vom Geist verwandeln lassen in der gleichen Art. Und dann wachsen wir geistlich. Das ist ein aktiver Prozess, das ist nicht einfach nur, ja mal gucken, was passiert. Vielleicht sagt mir irgendeiner was gut ist für mich und ich werde wachsen, sondern ich muss mich selbst danach ausrichten. Ich muss selbst danach streben. Vielleicht selbst mal gucken, wo gibt es Konferenzen, wo gibt es Predigten, wo gibt es Vorträge, die ich mir anhören kann, an denen ich vielleicht wachsen kann. Also auch ein aktiver Prozess. Gegenüber Pflanzen haben wir den Vorteil, dass wir uns bewegen können. Die Pflanze steht irgendwo und da scheint die Sonne und da regnet es oder eben nicht. Aber wir können ja auch dahin gehen, wo irgendwas zu bekommen ist, wo irgendwie Nahrung vorhanden ist. So, Fazit. Gott lehrt uns in der Bibel ganz klar, dass wir zielorientiert leben sollen. Zumindest mal, dass unsere Vorbilder das so gemacht haben. Und wir sollen ja so sein wie Jesus Christus, haben wir eben gesagt. Gott lehrt, wie wir ihm wohlgefällig leben können. Also erstmal für Gott leben können. Wie wir ein erfülltes Leben, ein sinnvolles Leben führen können. Das ist ja auch für uns positiv. Und er lehrt uns in der Bibel, wie wir vor falschen und wertlosen Zielen und Wegen bewahrt bleiben. Oft sind wir viel auf falschen und wertlosen Zielen oder ja in Richtung dieser Ziele auf falschen Wegen unterwegs. Und davor will uns Gott bewahren. Epheser 4 steht hier, 17 bis 18, das sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung des Herzens. Dann noch Vers 20 dazu, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wie sollen wir nicht wandeln? So wie die übrigen Heiden, wie die Menschen um uns her. Die interessieren uns nicht, das ist nicht unser Vorbild. Unser Vorbild ist Christus. So wollen wir wandeln. Das ist eben die Frage, die wir uns immer wieder stellen wollen. Wie will ich handeln? Wen will ich zum Vorbild haben? Und als Christ bin ich einfach anders. Sind wir einfach anders wie die Menschen um uns her? Nur weil die als Zombie rumlaufen, brauchen wir das noch nicht zu tun. Nur weil die sich um alles, um alle möglichen Belanglosigkeiten scheren, brauchen wir das noch lange nicht zu tun. Wir haben wertvolle Ziele zu erreichen als Christ. So, wir kommen zum zweiten Teil, in gewisser Weise ein Anschauungsunterricht zu diesem Gerät oder zu ähnlichen Geräten, Handys. Fangen wir erstmal an, Ablenkung im Leben eines Christen. Erstmal ganz allgemein Ablenkung oder Zerstreuung. Vom Weg abweichen, Richtungsänderung, Distraction in Englisch. Das ist alles erstmal das Gleiche. In der Bibel kommt dieses Wort Ablenkung nur ein einziges Mal vor. Deswegen habe ich die Stelle mal dahin geschrieben. Das sage ich aber, also 1. Korinther 7, Vers 35, musst du jetzt nicht alle nachschlagen, es sind noch zu viele einzelne Stellen nachher. Die eine Stelle in Epheser 5, die können wir uns dann genauer angucken, aber hier ist es jetzt noch zu viel, um das einzeln nachzuschlagen. 1. Korinther 7, 35, das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Hier geht es im Zusammenhang um Heiraten oder um Ledigsein. In gewisser Weise wird Heiraten als eine Ablenkung vom Herrn bezeichnet, denn in den Versen davor, da steht also 7, Vers 32, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Natürlich heißt diese Stelle nicht, dass man nicht heiraten soll. Es geht hier einfach um einen Schwerpunkt, den man wissen muss. Indem man heiratet, setzt man Entscheidungen, lenkt man einen gewissen Weg ein, steuert auf gewisse Ziele zu. Das verhindert aber das Erreichen anderer Ziele vielleicht. Ein Paulus hätte, wenn er verheiratet gewesen wäre, weniger gut seine Ziele erreichen können. Ein Petrus hingegen war verheiratet. Es kommt immer darauf an. Wir müssen uns nur vorher die Gedanken machen, bevor wir Entscheidungen treffen. Das ist das Wichtige. Genau, hier habe ich auch aufgeschrieben, Ehe ist natürlich von Gott eingesetzt. Die ist etwas Gesegnetes, die ist etwas Positives. Aber der Schwerpunkt, wenn wir verheiratet sind, ist, dass wir zu den Dingen der Welt hin verlagert sind. Aber Ablenkungen sind auch nicht immer negativ, das muss man auch mal sagen. Es gibt auch positive Ablenkungen. Gott schenkt in unserem Alltag immer wieder Ablenkungen vom eigentlichen Weg, den wir gehen, vom Trott, von der Routine, in der wir drin sind, dass wir plötzlich jemanden finden, dem wir helfen können, dem wir den Weg sagen können, dass wir Situationen haben, wo wir vom Glauben Zeugnis ablegen können. Eine Ablenkung, wo wir sagen, ah nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür, wenn mich jemand fragt, wieso gehst du eigentlich in diese Gemeinde? Ja, dann sage ich, nein, natürlich nutze ich diese Situation und erkläre ihm genau, warum glaube ich das, warum mache ich das? Das sind ja auch positive Ablenkungen. Hier soll es jetzt darum gehen, negative Ablenkungen zu vermeiden. Positive natürlich nicht. Wir wollen für Gott leben. Das Smartphone stellt in unserer Zeit, vor allem unter jüngeren Leuten natürlich, eine der größeren oder größten negativen Ablenkungen dar. Das müssen wir uns klar sein. Das heißt nicht, dass alles an dem Smartphone schlecht ist, aber es heißt, dass es zum großen Teil Gefahren birgt und dass es negativ ist. Jetzt kommen wir mal dazu, wie das Smartphone uns konkret vom geistlichen Leben abhält oder geistliches Wachstum behindert. Was ist das Smartphone für dich? Ist es eine Nervensäge? Ist es eine elektronische Fußfessel an die Arbeit? Ist es ein Ablenker oder ein digitaler Vampir? Oder ist es ein persönlicher Assistent? Ist es ein Reisebegleiter oder ist es eine Verbindung zu guten Freunden? Beides kann es ja sein oder beides ist es auch. Die Frage ist nur, genau, was zu welchem Grad? Smartphones sind gefährlich. Sie sind gefährlich genauso wie zum Beispiel Musik oder wie eine gute Kochkunst oder wie andere Dinge, die zum Götzen werden können. Sie sind aber auch nützlich, wie zum Beispiel Waffen nützlich sein können oder wie Rasierklingen nützlich sein können oder wie andere Dinge, die dein Leben ruinieren können. 1. Korinther 6, Vers 12 schreibt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wir haben eine Freiheit in Christus, wir sind zur Freiheit berufen. Christus ist für uns gestorben. Das heißt aber nicht, dass wir tun können, was wir wollen. Erst recht nicht, dass wir uns von Dingen versklaven sollen oder in eine Sucht geraten sollen. Und wenn das anfängt, dass wir eine Sucht entwickeln in irgendeine Richtung, jetzt geht es hier mal um Smartphone, aber das kann auch auf alle anderen Bereiche übertragen werden, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht falsch laufen, sondern diese Sucht nicht haben. Wir sollen frei sein. Zur Freiheit sind wir berufen, nicht zur Sklaverei. Ganz klar. Durch das Smartphone ist das Leben ganz klar hochgradig zerstreuter geworden. Wir werden ständig irgendwie durch Klingeln, Vibrieren, Piepsen, WhatsApp-Nachrichten aus unserer Routine rausgerissen. Vielleicht finden wir das auch gut. Endlich mal eine Ablenkung. Oh, Stress auf der Arbeit, Stress sonst wo. Endlich mal ein bisschen WhatsAppen. Ach, das ist so einfach und gemütlich und macht Spaß. Aber es lenkt uns von dem ab, was wir eigentlich am Tun sind. Auf der Arbeit merke ich das zumindest ziemlich. Und dann schalten wir es manchmal einfach aus oder auf lautlos. Kennt ihr, dass man einfach mal die Ruhe hat und mal eine Sache eine Zeit lang richtig machen kann. Smartphones stellen uns in ein Spannungsfeld. Wir haben super Möglichkeiten dadurch, aber wir haben auch super Gefahren dadurch. Aber wir können zum Beispiel, also wenn wir Predigten haben oder wenn irgendwo gute Predigten von John Piper oder sonst wem, John MacArthur sind, die können überall auf der Welt gehört werden. Von allen Menschen, die können auf die Website gehen, YouTube gehen und können sich das anhören. Das ist eine tolle Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Sowas gab es noch nie. Selbst als einfacher, normaler Christ und wenn man dann Facebook hat und viele Follower hat, kann man biblische Botschaften weitergeben, Bibelverse weitergeben. Eine Möglichkeit, die es so noch nie gab, dass man dann 100 oder 200 oder wie viel auch immer Leuten eine Botschaft weitergeben kann, als WhatsApp-Status irgendwas mitgeben. Wie auch immer, das ist eine tolle Sache. Sowas gab es eigentlich noch nie, aber wichtig ist, dass wir Antrieb und Motivation unseres Handyverhaltens hinterfragen. Wir tun nämlich nicht nur immer diese positiven Sachen, sondern wir tun auch andere Dinge damit, die nicht so positiv sind. Ich denke, wir brauchen eine neue Selbstdisziplin. Wir müssen die Prioritäten, was wir nutzen, wie wir es nutzen, neu ordnen. Immer dann, wenn irgendwas Neues, Technisches herauskommt. In dem Fall das Smartphone ist nicht mehr ganz neu, aber es beherrscht unser Leben zum großen Teil. Kurze Geschichte zur Technik. Im Grunde ist das ja ein technisches Objekt, Device, ein Gerät, das wie alles andere Technische aus zwei Quellen entsteht, aus zwei Ressourcen. Zum einen die Intelligenz des Schöpfers, die er seinen Geschöpfen gegeben hat. Zum anderen in der Schöpfung selbst vorhandene Ressourcen und Bodenschätze, die Gott bei der Schöpfung dorthin gelegt hat. Und die wir Menschen nutzen können mit unserer Intelligenz, die wir von Gott bekommen haben. Das ist Technik und die nutzen wir, diese Neuordnung von den Rohmaterialien nutzen wir für unsere Zwecke, um Vorteile zu haben, Und das ist erstmal ganz neutral und ganz positiv, aber wir wissen, dass es von Gott kommt. Unsere Intelligenz ist sehr wohl von Gott und die Bodenschätze, die zufällig genau da in der richtigen Menge sind, manche behaupten, sie reichen nicht aus, aber das ist Ansichtssache, sie reichten bisher immer aus, die sind vorhanden und die hat Gott dahingelegt. Offensichtlich hat er einen Plan damit und es ist gar nicht sein Wille, uns das zu verbieten. Technische Errungenschaften gab es im Grunde seit dem Sündenfall. Da steht 1. Mose 3, wenn wir mal schauen, eben kurz nach dem Sündenfall oder eben der Fluch über zum Sündenfall, 1. Mose 3, 16 bis 17, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Und zu Adam sprach er, mit Mühe sollst du dich vom Erdboden nähren dein Leben lang. Kurz hatten wir heute Morgen auch schon Adam und Eva gehabt in der ersten Stunde, aber hier sieht man nochmal nach dem Sündenfall, da kam der Fluch über die Welt. Da war alles nicht mehr so, wie es vorher war. Und es war schwierig und es kamen Dornen und Disteln. Und durch Technik können wir diese Folgen des Sündenfalls mildern. Nicht abschaffen, aber zumindest mildern. Es gab eine Erfindung, eine Sense oder einen Pflug. Wir kamen auf die Idee, Ochsen vor den Karren zu binden, um Dinge leichter zu machen, Ochsen zum Ackerpflügen einzusetzen. Es gibt sogar schmerzstillende Technik für Frauen bei der Geburt. Es gibt Dinge, die wir erschaffen haben, die Menschen durch Intelligenz erschaffen haben, die auch diesen Sündenfall wieder die Folgen mildern. Aber auch da ist Gott einfach gnädig. Gott schenkt uns Dinge. Also das ist durchaus positiv. Wir können Technik sogar zum Lob Gottes einsetzen. Wir können Musikinstrumente damit bauen, wie ein Klavier oder ein Schlagzeug oder eine Gitarre. Wir können sie einsetzen für die Verbreitung des Evangeliums. Vor allem die Druckerpresse ist da sehr bekannt gewesen, ein wunderbares Werkzeug zur Verbreitung der Bibel, heute eben auch Smartphone, Computer. Viel können wir damit machen. Technik kann aber auch Macht bedeuten. Macht kann gut sein, wir sollen ja über die Tiere herrschen, wir sollen Macht haben über die Tierwelt, das ist positiv. Aber es kann auch ganz negativ sein, wenn wir sagen, ich will mehr Atombomben haben wie mein Nachbarland, damit ich irgendwie stärker bin und das Nachbarland dreimal zerstören kann und das mich nur zweimal, dann bin ich mächtig. Könnte ich denken. Wir wissen das ganz am Anfang der Bibel, Turmbau von Babel, auch da wollte der Mensch mächtig sein, wollte zeigen, was er kann mit seinen technischen Errungenschaften, wie stark er doch war. Und das war für Gott ein Gräuel, ganz daneben. Ja, zum Schluss, Technik kann auch zum Selbstzweck werden. Dann verliert sie die Stellung als ein berechtigtes Werkzeug. Dann wird es eher ein Spielzeug, das nur unsere Zeit in Anspruch nimmt. Das ist nicht gut. Was ich sagen will, Technik ist in sich nicht böse, aber sie kann für menschlichen Autonomiewahn missbraucht werden. Und das wollen wir nicht. Im Zeitalter der Aufklärung, moderne Technik, hat ein Philosoph mal gesagt, Gott ist tot. In Klammern Nietzsche. Heute wissen wir, Nietzsche ist tot, in Klammern Gott. Ganz einfach. Also dieser menschliche Autonomiewahn wird zu einem Ende führen. Die Menschen werden sterben. Gott wird der sein, der zum Schluss Recht behält. So, ein Punkt. Sucht nach Ablenkung. Wir sind süchtig nach Ablenkung. Im Schnitt schaut der Deutsche 30 Mal am Tag aufs Smartphone. Hört sich erstmal noch niedrig an. Okay, die 18- bis 24-Jährigen schauen ungefähr 56 Mal da drauf. Finde ich, okay, geht ja noch, persönliche Meinung. Aber interessanter ist ja, wie lange schaue ich da drauf, nicht nur wie oft. Und dann, naja, denke ich, also wir verbringen durchschnittlich 3¼ Stunden pro Tag am Smartphone. Wenn ich jetzt überlege, dass manche Rentner gar keins haben oder vielleicht mal nur 5 Minuten da drauf schauen, dann komme ich zu dem Schluss, dass Jugendliche offensichtlich oder manche sehr, sehr, sehr lange da dran sitzen. Und das ist schon erschreckend. Und ich werde nicht die ganze Zeit sinnvoll mich damit beschäftigen. Und für mich macht dann die Ausrede, oh, da habe ich keine Zeit für, ja, einen ganz neuen Sinn. Also ich sehe dann, derjenige will eigentlich sagen, ja, da habe ich keine Lust zu. Oder meine Prioritäten, also meine Prioritäten sind mir wichtiger als Gottes Prioritäten. Das ist eigentlich in vielen Fällen der das, was wir sagen wollen, wenn wir sagen, da habe ich keine Zeit für. Wenn ich mir diese Statistik hier angucke, mit den 3,25 Stunden Smartphone-Nutzung am Tag. Das ganze Leben ist auf dem Smartphone zusammengefasst. Wir haben E-Mail-Kalender, Standortverlauf, Kontakte, Nachrichten, Bankverbindung, alles, was geht. Schade ist, dass es in einer Umfrage festgestellt wurde, dass 73% der Befragten E-Mails, soziale Netzwerke und sonst was vor dem täglichen Bibellesen checken. Was hat bei dir im Leben Priorität? Gott, die Bibel oder erstmal das Smartphone zocken? Gucken, erstmal gucken, ist da was Spannendes? Ja, und wenn ich dann noch Zeit habe, dann noch schnell Bibel lesen und dann ab zur Arbeit. Eine Prioritäten, ja, ein Ausgleich müssen wir da finden, überlegen, was ist mir wichtig. Matthäus 10, 37, da lesen wir, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Weiter geht's in meiner Bibel eben nicht. Wer seine sozialen Medien mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. So können wir es auch sehen. Welche Stellung haben die sozialen Medien, die uns jederzeit unterbrechen können? Ja, irgendwie sind wir teilweise süchtig nach Ablenkung, aber warum? Warum lassen wir uns locken? Die Gründe sind so vielfältig, das ist das Problem. Aber einige Gründe können sein, dass wir der Realität entfliehen wollen, dass wir beruflichen Druck haben, dass wir keine Lust haben, Hausaufgaben zu machen, dass wir keine Lust haben, den Haushalt zu machen, zu putzen, aufzuräumen. Dann gibt es in Lukas 8, Vers 14, den Vers, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen, Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Es geht hier nicht unbedingt um errettet sein oder nicht, es geht hier um Frucht bringen. Ich bin schon Christ, aber bringe ich Frucht? Die Sorgen, von denen hier steht, die sind da. Okay, wir haben alle Sorgen, mit denen wir uns rumschlagen. Die Frage ist aber, ob die Sorgen uns dazu bringen, dass wir stattdessen, um die Sorgen zu vergessen, lieber die Vergnügungen hochhalten oder ob wir versuchen, die Sorgen anzugehen und zu lösen und dann fertig zu sein mit den Sorgen und dann endlich auf Gott hinzuschauen und ihm Frucht zu bringen. Das Problem sind in dem Fall eher die Vergnügungen, die uns ablenken von Gott. Kann auch sein, dass wir uns bestimmte Leute vom Hals halten wollen. Wir haben schon gesagt, Smartphones als Smombi, man sitzt da im Zug oder im Bus oder an der Bushaltestelle oder sonst wo, sind gewissermaßen tragbare Abwehrschilde. Niemand kann mir was, niemand kann mich fragen, denn ich höre dich ja eh nicht. Ich kriege ja gar nichts mit, sprich mich nicht an, ich bin beschäftigt, ich zocke gerade Temple Run oder irgendwelche Spiele, die halt so in sind. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber die Jugend weiß, glaube ich, was so Spiele sind, die man spielen kann. Ja, mein Leben, das kann mich, oder mein Smartphone, das kann mich mit vielen Kontakten in Verbindung halten, aber es trennt mich nun mal vom realen Leben. Das muss mir doch bewusst sein. Ich kriege vom realen Leben um mich her gar nichts mehr mit. Und das ist nicht gut, das kann eine Ausflucht sein, weil oft will ich gar nicht mit den Menschen in meiner Umgebung zu tun haben, weil die nicht immer meiner Meinung sind. Wenn ich irgendeine Online-Community habe, ja, dann sind da andere drin, die auch so denken wie ich. Aber wenn ich hier in der Gemeinde bin, gibt es Menschen, die denken vielleicht anders wie ich. Und das ist gut, denn es gibt den Vers, Eisen schärft Eisen. Und so schärft ein Mann den anderen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir müssen Kontakte zu anderen Menschen haben. Nicht nur andere Menschen wollen wir ausklammern, oft klammern wir auch unsere eigenen Gedanken aus. Wir wollen gar nicht über uns selbst nachdenken, Kopfzerbrechen machen, Sorgen. Lieber irgendeine Runde Candy Crush oder sonst was zocken. Hauptsache keine ausgewogene Selbstreflexion, aber auch die ist unglaublich wichtig und gesund für unsere Seele. Wir sollten uns Gedanken machen über den Vers, lehre uns richtig zählen unsere Tage. Psalm 90, Vers 12. Unsere Zeit ist kurz auf dieser Erde. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen sie nutzen. Es ist gewissermaßen wie eine Nachspielzeit beim Fußball. Christi Himmelfahrt ist vorbei, also eigentlich die 90. Minute ist vorbei. Und was jetzt noch kommt, die Endzeit sozusagen, wir wissen nicht, wie lange sie ist. Irgendwann ist Abpfiff. Und diese Zeit müssen wir doch nutzen und nicht vergeuden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Was sind die Folgen der Ablenkung? Erstmal, wir ignorieren unseren Nächsten, obwohl doch in Lukas 10 steht, erstmal noch kurz vor dem her, Lukas 10, Vers 27 heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber ich ignoriere ja meinen Nächsten, wenn ich diese Zeit mit dem Smartphone verbringe und nicht mit meinem Ehepartner oder mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern oder mit meinen Freunden oder mit sonst wem, wie auch immer, wer auch immer mein Nächster ist. Wenn wir an den barmherzigen Samariter denken, ein Verletzter, der halb tot da lag, und dann steht hier, Vers 31, es traf sich, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorbei. Was hätten wir mit unserem Handy gemacht? Es traf sich aber, dass ein Smombi dieselbe Straße hinabzog und da er ihn nicht sah, ging er auf der gleichen Seite vorüber. So kann es passieren. Wir müssen aber Situationen sehen. Was andere machen, ist uns egal, aber wir müssen doch offen sein für die Nöte anderer Menschen. Und das sind wir nicht, wenn wir so zugetrönt sind. Wir ignorieren nicht nur den Nächsten, wir ignorieren auch unsere eigene Seele. Früher hatte man Ruhepausen, da konnte man nachdenken, da konnte man beten. Heute haben wir faktisch keine Ruhepausen mehr. Alles ist genutzt, jede Zeit sofort einmal schnell am Handy gucken, News checken, sonst was checken. Wir sind komplett voll. Auch morgens sind wir komplett voll. Anstatt dass wir die Bibel zur Hand nehmen, uns ruhig vor den Herrn setzen, einen Text lesen, drüber nachsinnen, beten. Ja, da haben wir da kaum noch Zeit für, vor lauter Handy. Aber die digitale Technik soll doch nicht unsere Lücken füllen. Gott soll unsere, ja, der soll die Lücken füllen, aber der soll auch die Zeiten haben, die wir uns besonders für ihn nehmen. Aber es ist auch sinnvoll, nicht alles voll zu stopfen, einfach mit Ablenkung. Dadurch verlieren wir auch den Sinn des Lebens aus den Augen. Wir können mit dem Handy Informationen austauschen, die quasi bedeutungslos sind. Ist das nicht toll? Ein Cartoon an dich, ein Cartoon zurück, irgendein blöder Witz hin, ein blöder Witz her. Dinge, die kein Mensch braucht, Dinge, die mich vielleicht nächste Woche gar nicht mehr interessieren, die kann ich austauschen. Ja, super. Aber das bringt doch nichts. Wir sind irgendwie nur noch in der Gegenwartswelt. Ich weiß was, was du nicht weißt, was gerade vor 5 Minuten erst passiert ist, aber sobald du es weißt, ist schon wieder egal. Und nächste Woche interessiert es eh keinen mehr. Diese Gegenwartswelt, die müssen wir zerbrechen. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wir müssen auf die Ewigkeit schauen. Wir sollen nicht nur hier und jetzt irgendwie unsere Gedanken benutzen. Wie kann ich denn mit meinem Smartphone sinnvoll leben? Wie kann ich das smart nutzen? Ja, wir haben vieles Negatives gehört. Gibt ja auch viele positive Möglichkeiten, wie wir das Ganze machen können. Ich bin nicht berechtigt, sagt die Bibel, mich viele Stunden im Monat mit irgendwelchen Online-Banalitäten zu beschäftigen. 1. Korinther 6, 19 bis 20, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist und ihr von Gott, den ihr von Gott empfangen habt, dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Gott, wir sind teuer erkauft. Wir haben ihm zu dienen, wir sollen auf ihn achten. 2 große Gebote hat Gott uns gegeben. Gott zu lieben mit unserer Kraft, Verstand, allem was geht und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Diese Gebote, die können leiden unter zu starker Ablenkung. Ich rede jetzt immer von Handy, aber wie gesagt, alles andere kann uns auch ablenken. Das ist ein großer Faktor, aber viele andere Dinge gibt es, die uns genauso ablenken können. Es geht nicht nur darum, was mein Handy alles kann, sondern es geht darum, was ich mit dem Handy tun sollte. Wir brauchen überhaupt nicht anzugeben, mein Handy kann noch schneller irgendwelche Spiele spielen oder noch schneller irgendwelche sinnlosen Webseiten aufrufen. Darum geht es nicht. Was sollte ich mit meinem Handy tun? Und jawohl, ich kann vieles Sinnvolles tun. Das haben wir gesagt, auch mit den ganzen Bibelübersetzungen, den ganzen Konkordanzen, die es gibt. Vieles Sinnvolles, aber wir müssen die Prioritäten ordnen. Wir sollen es sinnvoll einsetzen. Fragen, die wir uns stellen können, ist, zeigt meine Smartphone-Nutzung eine Sucht nach zeitraubender Vergnügung? Hält meine Smartphone-Nutzung mich ab von echter Gemeinschaft mit Gott? Dient meine Smartphone-Nutzung der Erbauung Christi und seiner Gemeinde? Oder erbaue ich irgendwas anderes? Ja, wie kann ich mein Smartphone, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt und meint, es kann schon sein, dass ich es vielleicht manchmal ein bisschen zu oft nutze, wie kann ich das reduzieren, diese Nutzung? Ich sollte auf jeden Fall mein Nutzungsverhalten analysieren. Das Handy kann das ja direkt mit der App. Gibt es Digital Wellbeing oder so, habe ich eine App da drauf, direkt von Android. Und da sieht man sofort, welche App hat man wie oft benutzt, prozentual. Und dann sieht man mal, ja, wie oft jeden Tag, wie viele Stunden am Tag, über die Woche und welche App wie oft. Das ist mal gut, dass man sich Gedanken darüber macht. Vielleicht einen Wettbewerb starten mit anderen. Wer kann länger ohne Handy oder wer kann kürzer am Tag mit seinem Handy klarkommen? Vielleicht statt einem Handy eine Wecker anschaffen oder eine Uhr anschaffen, dass man nicht ständig auf das Ding guckt. Vielleicht Verzichtszonen einrichten, dass ich nicht immer nur das Handy bei mir habe, sondern sage, naja, im Wohnzimmer kein Handy, in der Küche kein Handy, im Schlafzimmer kein Handy. Gewisse Zonen, wo nur Gott da ist und wo nicht die Ablenkung da ist, wäre eine Möglichkeit. So, jetzt komme ich nochmal zum Leittext zurück, den wir am Anfang schon hatten, zielorientiertes Leben, der Blick auf uns. An diesem Vers können wir drei Dinge sehen, die ich kurz anschneiden will. Wir können, haben wir das? Ja, erstmal Vers 17 lesen wir jetzt. Ihr habt den vielleicht in eurer eigenen Bibel, sonst lese ich ihn vor. Ich fange von hinten an. Darum seid nicht töricht, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Seid nicht ohne Verstand. Sucht zu verstehen, nutzt euren Verstand, rauszufinden, was ist Gottes Wille. Das ist die Grundvoraussetzung, die ich in meinem Leben brauche. Ich muss den Willen des Herrn suchen. Den will ich auch finden und werde ihn auch finden, wenn Gott mir hilft. Und den muss ich versuchen, praktisch anzustreben. Wo finde ich den Willen des Herrn? Ja, natürlich in der Bedienungsanleitung. Einfach mal öfter lesen. Es geht hier um Gehorsam. Es geht nicht darum, ob das Spaß macht oder nicht. Aber als Kind Gottes habe ich meinem Vater im Himmel gehorsam zu sein. Und in dem Fall soll ich seinen Willen suchen. Er kann mir einen erneuerten Sinn geben. Er kann mich bewahren vor weltförmigem Denken. Römer 12, Vers 2 habe ich hier stehen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wichtig, nicht auf äußere Umstände gucken, nicht auf andere gucken um mich her, auf Gott gucken, auf sein Wort gucken. Aus der Ewigkeitsperspektive gelingt mein Leben dann, wenn ich Gottes Willen weiß, sachlich, das ist schon mal gut, aber ich muss ihn auch von Herzen wollen. Das ist eine Entscheidung. Will ich so leben, wie Gott es will? Will ich zielorientiert leben oder will ich einfach mal gucken, was so passiert, was so auf mich zukommt? Aber wenn ich Gott nachfolgen will, dann kann ich zum Schritt 2 kommen. Das ist der Vers 16 in unserem Leittext. Und kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ihr Lieben, wir haben keine Zeit, die totgeschlagen werden muss. Wir haben nur Zeit, die ausgekauft werden muss. Das muss uns klar sein. Da ist nichts totzuschlagen. Wir müssen unsere Zeit nutzen und es gibt so viele Möglichkeiten, auch hier in der Gemeinde, werden wir heute Mittag wieder hören, wo überall Mitarbeitermangel sein wird. Ganz viele Möglichkeiten haben wir, überall was zu machen, mit allen verschiedenen Gaben, die wir so haben. Die Frage ist, was will ich investieren? Wenn ich etwas kaufe, dann investiere ich etwas, um was anderes zu bekommen. Wir investieren Zeit, um Ziele zu erreichen mit Gott. Aber was will ich denn erreichen? Welche Ziele will ich erreichen? Und wie viel will ich investieren? Das muss ich mir entscheiden. Ich habe Ressourcen, ich habe materielle Ressourcen. Vielleicht hat man eine gewisse Menge an Geld oder Kraft oder Zeit oder ein Auto oder halt auch nicht. Man hat immaterielle Ressourcen, das heißt dann, ich habe gewisse Fähigkeiten oder Fertigkeiten, Dinge, die man gelernt hat, ob man im Internet mehr was kann oder handwerklich mehr was kann. Und man hat Geistesgaben von Gott bekommen, jeder andere, wie Gott es halt getan hat. Und die sollten wir einsetzen. Da müssen wir vor Gott ruhig werden, uns besinnen und drüber nachdenken, wie kann ich mit meinen begrenzten Ressourcen und mit der begrenzten Zeit, die vorhanden ist, für Gott das Beste herausholen. Und da muss ich mit Sorgfalt wandeln. Kommen wir zu Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Welche Gewohnheiten muss ich einführen in meinem Leben? Mit welchen Gewohnheiten muss ich vielleicht brechen? Wie gesagt, die Ressourcen sind knapp. Das heißt, wir müssen sorgfältig planen und nicht einfach alles laufen lassen. Immer dran denken, Sprüche 16, Vers 3, befiehl dem Herrn deine Wege und deine Pläne werden zustande kommen. Alles mit Gott besprechen. Und dann kann man in Ruhe mal überlegen, was will ich in meinem Leben erreichen? Wie will ich zum Schluss über mich denken, wenn ich mal alt und lebenssatt bin, sozusagen? Oder was will ich in meiner jetzigen Lebensphase erreichen, wo man noch, der eine noch nicht verheiratet ist, der andere kleine Kinder hat wie ich oder sonst irgendwie? Was will ich dieses Jahr erreichen oder nächstes Jahr oder diese Woche? Was will ich regelmäßig machen? Will ich mir regelmäßig Zeit zum Gebet nehmen, regelmäßig Zeit zum Bibellesen mit anderen Leuten zusammen vielleicht und darüber reden? Oder was will ich weniger machen? Viele, viele Möglichkeiten gibt es, welche Lebensziele, ja, wie wir Lebensziele setzen können. Aber ich muss mir Gedanken drum machen. Ich muss planen. Und zwar mit Sorgfalt planen. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass nachher ich nichts erreicht habe. Wir kommen zum Abschluss. Wir haben zwei Themenbereiche gehabt. Ich habe zum einen geredet über zielorientiertes Leben, über Vorbilder dieser Ziele und zum anderen über den Umgang mit Ablenkung oder mit negativer Ablenkung, vor der wir uns bewahren sollten. Wir kämpfen in gewisser Weise an zwei Fronten. Das Ganze sind zwei Seiten einer Medaille, die direkt zusammengehören. Ja, wir wollen doch geistliche Ziele erreichen, wir wollen doch wachsen in der Gnade und Erkenntnis oder im Glaubensleben oder gewisse Dinge einfach erreichen und wir wollen nicht ständig von negativer Ablenkung aufgehalten werden. Denken wir nochmal an den Vers 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Überlege ich doch mal, was ist nützlich in meinem Leben? Wen habe ich zum Vorbild? Haben wir im ersten Teil gehabt. Das muss ich mir überlegen. Was will ich machen? Und vergleiche dich nicht mit deinem Umfeld. Es ist egal, was andere machen. Hatte eben schon einen Vers, wir sollen nicht gucken, was die Heiden machen in Nichtigkeit ihres Verstandes oder verfinstertem Denken. Wir haben kein verfinstertes Denken. Wir kennen Gott. Wir wissen, wo Wahrheit ist, wo Kraft ist, wo die Liebe ist. Und nach dem müssen wir streben. Wir sollten gucken auf Helden des Neuen Testamentes. Jesus, Petrus, Paulus, Timotheus, die hatten nicht immer nur Action in ihrem Leben. Die hatten viele Phasen der Ruhe. Der Petrus saß mal auf dem Dach, als dann die Vision von Gott kam. Der Paulus war viel in seiner Postkutsche oder sonst wo auf Reisen, konnte da lesen, nachdenken, hat er nichts gemacht, war ja vielleicht wochenlang unterwegs. Die waren stille vor Gott. Hörst du denn die leise Stimme Gottes noch in deinem Leben bei all der lauten Ablenkung? Das ist eine persönliche Frage, die wir uns stellen sollten. Ich höre sie manchmal nicht, weil ich einfach zu viel Ablenkung habe. Manchmal laute Ablenkung der Kinder, klar, da kann man nichts dran ändern. Aber wir müssen uns Zeiten der Ruhe nehmen. Die Frucht des Geistes, das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter aus Galater 5, ja, die kann nur dann vollbracht werden, wenn wir nahe bleiben am Weinstock. Den Vers habe ich hier stehen, Johannes 15, Vers 5. Jesus Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Umso mehr Zeit wir also mit nah am Weinstock verbringen, bei Jesus verbringen, umso mehr werden wir wachsen, umso mehr werden wir verwandelt werden in das Wesen Gottes. Er wird uns verwandeln, der Geist wirkt an uns, das ist ja das Wunderbare. Wir müssen uns nicht selbst nur anstrengen, aber wir müssen die Zeit auskaufen. Wir müssen wenigstens nah in der Gemeinschaft sein, oder viel in der Gemeinschaft sein mit Gott und dann wird er uns verwandeln, dann wird er an uns wirken. Das ist eine super Sache. Nichts und niemand darf uns diese innige Gemeinschaft rauben. Das wäre einfach nur schade. Deswegen drei Punkte zum Abschluss. öfter mal Ablenkung ausschalten. Das ist eine wichtige Sache. Wenn ihr so ein Handy in der Hand habt, denkt daran, ist es sinnvoll, was ich jetzt mache, oder laufe ich Gefahr, sinnlos Zeit totzuschlagen. Öfter mal einfach ausschalten, ist egal. Ich bin eh über die Zeit drüber, ich kann es einfach ausschalten. Ruhe es. Stille werden vor Gott, das ist ein anderer Punkt. Bewusst Zeiten der Stille nehmen. Will ich mir sie morgens nehmen, will ich mir sie abends nehmen? Im Kopf bin ich morgens am fittesten, aber vielleicht hat der andere abends immer mehr Ruhephasen. Oder einmal in der Woche ganz lange, eine Stunde vor Gott. Ich kann mir das ja einplanen. Wir müssen einfach eine Planung machen. Was will ich? Was hat Gott konkret mit meinem Leben vor? Wir müssen uns fragen, wir sollten uns fragen, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir uns früh vorbereiten. Zu irgendeinem Dienst, wenn man später irgendwas mal machen will, Missionar werden will, vielleicht muss man dann früh schon anfangen zu überlegen, ob man auf eine Bibelschule geht, Wege so lenken. Wenn man in der Stadt evangelisieren will, muss man sich überlegen, welche Vorbereitungen man trifft. Alle Entscheidungen, die man tut, alle Ziele, die man erreicht, da muss man einen Weg hingehen. Ob eine bestimmte Ausbildung oder wie auch immer. Ganz, ganz, ganz wichtig. Zum Abschluss noch einmal den Leitvers. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wie man da unten sieht, man soll den Kompass haben, man soll zielorientiert leben und nicht, vor was ich warnen will, ist dieser Smombi. So sollen wir nicht sein, sondern ganz klar unser Ziel gehen zu Gott. Nicht ohne zu Umwege, ja, Gott hat auch einen Plan dann, wenn wir ganz schief laufen, aber besser ist, wir gehen den direkten Weg zu Gott, dann kann er am meisten mit uns anfangen. Ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Stehen wir dazu auf, bitte.